Paulus schreibt so ein paar Sätze in der Bibel, die sind nicht ganz einfach. Und ein Satz, der macht mir doch so ziemlich Mühe. Er hat mal geschrieben, ich freue mich, wenn ich für euch leiden darf. Und ganz ehrlich gesagt, ich freue mich über vieles. Ich freue mich über gute Ferien, über gutes Essen und ich freue mich über so gute Lobpreiszeiten wie jetzt. Aber ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich freue mich nicht über Leiden. Und vermutlich werden die meisten mit mir übereinstimmen und genau das Gleiche sagen. Wenn Paulus das schreibt, dann sitzt er gerade im Gefängnis, nicht wegen einem Missverständnis, nicht weil er Pech hatte, sondern ganz bewusst für Jesus. Wegen der Kirche. Und er schreibt, ich freue mich, wenn ich für euch leiden darf. Und für euch meint er die Gemeinde, die Kirche in Kolosse. Und das wirft jetzt so eine unbequeme, ganz unbequeme Frage auf für uns. Und zwar die Frage, wie viel darf mich der Glaube eigentlich kosten? Und wir lesen jetzt den ganzen Text, den er hier schreibt. Er schreibt, ich freue mich, wenn ich für euch, eben die Gemeinde in Kolosse, leiden darf. Denn Christus hat für seinen Leib, die Gemeinde, gelitten. Und nun gebe ich meinen Körper für das, was von den Leiden des Königs für seinen Leib, die Kirche, noch aussteht. Gott hat mich beauftragt, seine Gemeinde zu dienen und bei euch seine Botschaft zu verkünden. Um Paulus zu verstehen, das ist ja vor 2000 Jahren, war eine andere Kultur, war ein anderes Denken, müssen wir ein bisschen zurückgehen und ein bisschen überlegen, ja, was hat er gemeint damals? Was hat das geheißen, diese Zeit? Jetzt, Paulus findet nicht einfach Leiden cool, er ist kein Masochist oder irgend sowas. Paulus kommt aus diesem jüdischen Weltbild und dieses Weltbild damals, das kannte zwei Zeitalter. Das kannte Das kannte das damalige Zeitalter geprägt von Leid und von Chaos und von Ungerechtigkeit. Eigentlich dieses Zeitalter, das wir immer noch haben, geprägt von Leid, von Chaos, von Ungerechtigkeit. Und das erkannte, oder sie kannten ein anderes Zeitalter, das war das kommende Zeitalter. Den roten Teppich, die Leuchter, Gold und Silber, einfach das, was das kommende Zeitalter bedeutet, wenn Jesus regieren wird, wenn das kommende perfekte Zeitalter von Frieden kommt, vom Reich Gottes. Das kannten sie. Und mit Jesus am Kreuz hat dieses kommende Zeitalter bereits begonnen. Es ist ein Stück weit bereits hier und trotzdem noch nicht. Es ist beides. Wir sind in einem Zeitalter von beiden Reichen. Genau jetzt drin. Beides ist schon hier und doch nicht ganz. Das Alte ist noch nicht vergangen. Und genau das ist Kingdom Culture, Königreich Gottes Kultur. Wir sind irgendwo da mittendrin. Wir sind in einer Welt von Leid und von Aufstand gegen Jesus, von Kriegen und so weiter. Aber wir leben bereits ein Stück weit dieses kommende Zeitalter. Du und ich, wir ziehen dieses Königreich Gottes, ziehen wir in unsere Welt rein, weil wir jetzt schon das Königreich Gottes leben, weil wir schon jetzt so leben, als wäre es hier, weil wir jetzt schon Vergebung leben, weil wir jetzt schon einander verstehen, weil wir jetzt schon für die Armen und Schwachen uns einsetzen. Du und ich, wir ziehen dieses kommende Königreich Gottes, diese Kingdom Culture ziehen wir jetzt in unsere Welt rein, damit Menschen das sehen. Wir sind Propheten. Wir sind die Propheten, die jetzt schon darauf hinweisen, was kommen wird, wenn das Königreich Gottes beginnt. Wir leben zwischen diesen Zeiten. Deshalb gilt aber immer noch in dieser Zeit drin, es ist Ungerechtigkeit da, es ist Schmerz da, es ist Verfolgung da, es ist Opfer da. Und genau hier, in dieser Zeit drin, zwischen dem Tod von Jesus und dem neuen Königreich, sagt Paulus, ich nehme meinen Teil von Leid auf mich. Was von den Leiden des Königs für die Kirche noch aussteht. Also die glaubten damals wirklich, es fehlt noch an Leid für die Kirche. Völlig komische Vorstellung für uns, oder? Ich habe gesagt, das ist die damalige Zeit vom Judentum vor 2000 Jahren. Du musst dir das vor, oder ich versuche das in einem Bild zu zeigen. Das steht nicht genau so in der Bibel, aber irgendwie müssen wir das darstellen, was er gemeint hat. Es ist so wie ein Becher, der geleert werden muss. Das war die Vorstellung. Es ist Leid da und wir denken doch, ja, gelitten hat doch Jesus am Kreuz. Und Paulus sagt aber hier, es ist immer noch Leid da für die Kirche und dieses Leid muss gelehrt werden. So wie ein großer Schluck. Ich nehme nicht so gerne einen Schluck vom Leid auf mich, darum nehme ich jetzt keinen Schluck. Aber Paulus sagt, es ist noch Leid, das getrunken werden muss. Und dann erst kann das neue Zeitalter anbrechen vom Reich Gottes. So haben sich das die Menschen damals in etwa vorgestellt. Und ich habe das jetzt mit dem Becher ganz bewusst genommen, weil jemand anders, Jesus, in der Nacht vor der Kreuzigung gesagt hat zu Gott, lass diesen Kelch von Leid und Schmerz an mir vorüberziehen. Er hat auch dieses Bild genommen von einem Kelch, der getrunken werden muss, einen Kelch von Leid. Und Paulus zieht dieses Bild weiter und sagt, wir, die Kirche, haben noch einen Kelch von Leid vor uns. Und er sagt, ich nehme selbst einen Teil davon, nehme ich auf mich. Also für wen leidet Paulus genau? Für die Kirche. Das kommt hier immer wieder vor. Für die Gemeinde, für die Kirche, für die Gemeinde. Das ist auch so ein spezielles Bild für uns, oder? Wir sind zwar alle ein Teil einer Kirche und Kirche bedeutet auch für uns oft schöne Worship-Songs, bedeutet für uns eine gute Stimmung, ganz nette Leute am Sonntagmorgen, guter Kaffee, du kannst im besten Fall mal die Kinder abgeben für ein, zwei Stunden, das erleichtert das Leben ungemein. Das ist für uns Kirche, oder? Gute Zeit am Sonntagmorgen und sonst noch, wo wir uns treffen. Lebensgruppe mit den Kids und so weiter. Aber das Bild von Paulus, von Kirche, ist ein bisschen etwas anderes. Er sagt, ich leide für die Kirche und ich freue mich darüber, dass ich für die Kirche leiden kann. Jetzt, für was soll dieses Leid gut sein? Es ist doch ein Unterschied. Wenn ich leide einfach für nichts, so ist für nichts gut, oder leide ich für etwas, das Sinn macht? Macht einen Unterschied. Und ich habe mir wirklich lange, wie kaum vor einer anderen Predigt, den Kopf zerbrochen. Was will Paulus hier sagen? Zuerst wollte ich so eine Predigt machen, ja, wenn wir leiden und wie Gott im Leid drin ist, dann habe ich gemerkt, das sagt er gar nicht. Er meint etwas anderes, aber was will er uns denn sagen? Warum tut er das? Warum freut er sich darüber? Was? Es geht nicht um Leid, wenn wir krank sind, wenn wir einen Partner verloren haben oder irgend sowas. Er meint ja hier etwas anderes. Bis ich endlich, und dass es übrigens so geht, Predigt schreiben. Es ist nicht nur im Büro, du schläfst kurz vor dem Einschlafen, zerbrichst du dir nochmals den Kopf und du betest darum und du trinkst einen Kaffee in der Pause und du betest darum und du denkst, ach ja, was meint er? Du bist in Toilette und du überlegst weiter. So passiert oftmals Predigt schreiben. Du zerbrichst dir den Kopf über eine Bibelstelle, bis du endlich das Gefühl zumindest hast, jetzt weiß ich, was er gemeint hat. Aber hier habe ich endlich am Schluss vom Text, glaube ich, verstanden, was er meint. Denn er sagt, wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Wir möchten die Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Und jetzt soll so Trompeten erschallen über das ganze Gebäude hinweg, weil er sagt dann, für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Er sagt hier ja sogar, für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, damit ich Gott vor Gott mal Menschen hinstellen kann, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Und das ist das, der Text und das ist der Sinn von diesem Text. Also ein Ziel ist es, Menschen zu Nachfolgern zu machen, zu reifen Christen. Nicht nur Bekehrte, es geht viel weiter noch, es geht vor allem um geistlich reife Christen. Und für dieses Ziel, sagt er, lohnt es sich zu leiden. Das heißt konkret, Paulus investiert sich in Menschen. Er bekehrt nicht nur, er investiert sich voll dafür, dass sie zu echten nachfolgen werden, zu reifen Christen. Und das kostet ihn etwas. Jetzt, wenn Paulus hier wäre, würde er vermutlich sagen, nein, du hast mich falsch verstanden. Es ist nicht so, dass es mich nur etwas kostet. Ich habe einen anderen Begriff dafür. Leiden. Das sagt er ja. Und das ist viel, viel mehr als nur, es kostet mich etwas. Für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein. Dafür leide ich. Jetzt ist ja Paulus ein bisschen ein krasser Typ, oder? Da hat man das Gefühl, wie Petrus ähnlich, der geht voll vorwärts, der schreibt Dinge in seinen Briefen, die sind so richtig krass. Und man könnte jetzt sagen, gut, das ist halt Paulus. Der übertreibt manchmal ein bisschen, der ist ein bisschen zu krass. Und jetzt kommt so ein mögliches Aufschnaufen für uns, das uns von diesem ganzen Druck lösen könnte, für andere zu leiden. Und man denkt, okay, sowas, man nennt der Paulus, war er so ein Apostel. Und es hat für ihn gegolten zur damaligen Zeit. Und er war halt ein Krasser, aber für uns ist es ein bisschen anders. Jetzt gibt es so ein kleines Problem, das uns eben nicht aufschnaufen lässt. Denn Paulus in einem anderen Brief, es kommt nachher noch mehr, aber in einem anderen Brief hat er geschrieben an die Philipper, ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Das schreibt er. Hey, so cool. Das ist die gute Message für heute Morgen. Hey, du darfst für Jesus leiden. Jetzt müsstet ihr alle aufspringen und sagen, ja, so cool. Das müsstet ihr tun. Aber nein, ihr sitzt hier. Was ist mit euch los? Freut euch, ihr dürft für Jesus leiden. Ja, Judi, hui. Das ist ein bisschen crazy, oder? Das ist Paulus auch. Und das schreibt er in die Bibel. Also Jesus, könnte man sagen, gut, das ist Paulus. Jesus hat sich vermutlich das ein bisschen anders vorgestellt. Denn Jesus war ja der Liebe, der hat Menschen geheilt, der hat es gut gemeint, der ist von seinem Kreuz gestorben. Jesus war sicher nicht so radikal. Jetzt kommt das nächste Problem. Jesus hat das Ganze so gesagt. Er hat gesagt, wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen. Jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ist auch nicht besser. Ist auch nicht beruhigender, oder? Das Kreuz ist ein Symbol für Leiden. Und Jesus sagt jetzt, nimm dein Kreuz auf dich. Also genau wieder ein Teil von diesem Leidsein. Und beim Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen, das kann und das wird mit Schmerz und mit Leid verbunden sein. Du kannst kein Kreuz tragen, ohne zu leiden. Das geht nicht. Es gibt keine bequeme Methode. Ein Kreuz, das ist ja ein Folterinstrument. Es gibt keine schöne und bequeme Methode, ein Folterinstrument zu tragen. Ich habe es versucht. Ey, wer von euch hat kein Rückenproblem? Philipp, du hast kein Rückenproblem. Okay, komm nach vorne. Versuch mal, dieses Kreuz zu tragen. Er hat nicht gedacht, dass er heute nur worshipen muss. Jetzt muss er sein Kreuz auf sich nehmen. Versuch das mal irgendwie auf dich zu nehmen. Ihr merkt etwas. Es gibt keine bequeme Art, ein Kreuz zu tragen. Genau, das ja, ist eben schwierig. Okay, du darfst wieder dich erholen. Aber es gibt keine bequeme Art, ein Kreuz zu tragen. Und daraus gibt es eine Frage, die mich beschäftigt. Trage ich wirklich ein Kreuz, wenn es in meinem Leben kein Leiden und kein Opfer gibt? Und ich meine es nicht, weil jemand gestorben ist oder so. Das ja auch. Aber Paulus meint hier dieses Leid von, ich trage mein Kreuz, weil ich Jesus nachfolge. Und Paulus, ich trage dieses Leid, für die Kirche, weil ich für andere einen Teil von diesem Leid abnehmen will. Und daraus kommt die Frage, wann hat es dich das letzte Mal etwas gekostet, Jesus nachzufolgen? Wann hat es dich das letzte Mal eine Beziehung gekostet? Wann hat es dich das letzte Mal eine Beförderung gekostet? Wann hat es dich das letzte Mal Ferien gekostet? Wann hat sich das letzte Mal jemand über dich lustig gemacht, weil du zu Jesus gehörst? Und reden wir nicht mal davon, wurde das letzte Mal dein Leben bedroht, weil du zu Jesus gehörst? Oder wann hattest du das letzte Mal kein Essen, weil du zu Jesus gehörst? Können wir wirklich sagen, ich trage ein Kreuz, wenn es dich nichts kostet? Und ich glaube, diese Frage, die ist tief. Und die können wir vermutlich nicht jetzt so schnell beantworten. Aber hey, nimm doch in den nächsten Tagen dir mal Zeit, in deiner stillen Zeit oder beim Kaffee trinken und was auch immer. Nimm dir mal Zeit, diese Frage dir zu überlegen. Folge ich Jesus wirklich nach? Trage ich das Kreuz wirklich, wenn es mich nichts kostet? Wenn kein Opfer damit verbunden ist, dann kann es gut sein, dass ich kein Kreuz trage. So krass ist diese Frage. Denn immerhin ist ein Kreuz ein Symbol für Tod, wie bei Jesus auf Golgatha. Meine Golgatha ist immerhin übersetzt die Schädelstätte, dort wo Tod herrscht. Und die Soldaten nahmen den Querbalken und verbanden ihn mit dem Längsbalken und machten ein Kreuz daraus. Und sie nagelten die Hände von Jesus an dieses Hinrichtungsinstrument. Und sie nagelten die Füße von Jesus an dieses Hinrichtungsinstrument. Und am Ende haben sie einen Speer in seine Seite gestochen, um zu überprüfen, ob er wirklich tot ist. Und Jesus fordert seinen Nachfolger, er fordert dich und mich auf, zu sterben. Und wir sterben gegenüber unseren eigenen Wünschen. Und wir sterben gegenüber unseren eigenen Plänen. Und wir sterben gegenüber unseren eigenen Zielen. Also wenn ich ein Nachfolger von Jesus sein möchte, dann ist es das Ende von mir selbst. Und Jesus macht klar, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und er macht klar, was es bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen und in gewissem Sinne zu sterben. Und du und ich sind genau dieses Versprechen eingegangen, als wir gesagt haben, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Denn Jesus hat gesagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann nimm dein Kreuz auf dich. Das heißt es, ihm nachzufolgen. Und manchmal ist diese Message brutal, ich weiß es. Und wir alle müssen in den Spiegel schauen und uns anschauen und uns fragen, wenn ich mich anschaue, ist da so ein Kreuz auf meiner Schulter oder eben nicht? Und diese Frage, ich weiß, sie ist brutal, sie ist wirklich brutal. Und viele Nachfolger, die tragen ein Kreuz als Schmuckstück um den Hals, als Ohrringe, an den Ohren, als Tattoo. Zu meiner Zeit, wenn du ein Tattoo hastest, kamst du noch in die Hölle. Heute, wenn du kein Tattoo hast, dann bist du schon gar kein Christ mehr, oder? Wenn irgendwo ein Kreuz oder irgendwas, ein guter Spruch an der Haut klebt. Aber mit all diesem Schmuck, dann tragen viele doch kein Kreuz, so wie es Jesus gemeint hat. Ich meine, es gibt viele Fans von Jesus, das gibt es viele. Aber viele von ihnen tragen kein Kreuz, so wie es Jesus gemeint hat. Also wenn es dich nichts kostet, ihm nachzufolgen, dann kann es sein, dass du ihm gar nicht nachfolgst. Er sagt, denn wenn einer von euch mit mir gehen will, dann muss er sich selbst verleugnen. Also wenn wir nicht leiden für dieses Reich Gottes, dann ist es höchste Zeit, dass wir uns ein paar Gedanken machen. Leiden für das Reich Gottes, das ist Kingdom Culture. Dieses Reich Gottes jetzt schon zu leben, auch wenn es im ganzen Sinn es kommen wird, aber ich lebe es jetzt schon, weil ich daran glaube, dass es kommt und weil ich jetzt schon Reich Gottes in diese Welt hineinziehe und Menschen erkennen, was kommen wird. Meine Tochter an der nächsten Kinderwoche Kibo, oder einer der letzten Kinderwochen, war sie in einer Kleingruppe mit einer Leiterin und die hat gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Und sie sagt mir das immer wieder mal. Wie könnte es aussehen, jeden Tag aufs Neue zu sterben, so wie es Jesus gesagt hat? Bei Paulus hat es geheißen, ich leide für die Kirche. Ich investiere mich in Menschen, damit sie geistlich reif werden und ich sie so vor Gott hinstellen kann. Kurzteil, was könnte das annähernd für uns bedeuten? Es könnte bedeuten, ich investiere mich in Menschen. Wo es Gelegenheit gibt, lerne ich Menschen kennen. Am Arbeitsplatz, vielleicht gehe ich mal in den Park und bin einfach da, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Bei uns in der Nähe gibt es einen Park, da hat es, habe ich gerade gemerkt, auch im Winter, aber ganzen Sommer hinüber, hat es immer Leute, die Boccia spielen auf dem Kies. Meist so 2-3 Gruppen, es sind immer und immer wieder andere Menschen dort, aber die spielen Boccia. Und ich könnte einfach mal mich hinsetzen und ins Gespräch kommen. Vor kurzem bin ich da vorbeigelaufen mit meinem Sohn und habe einfach gefragt, hey, wer gewinnt? Und schon war ich mit denen ins Gespräch und die haben das lustig gefunden. Du hast andere solche Orte. Jemandem aus unserer Gemeinde wurde nach Live on Stage einfach wichtig, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Er hat dafür gebetet. Und jetzt kommen Leute zu ihm am Arbeitsplatz und stellen plötzlich Fragen über Gott. Und er kann mit ihnen über Gott sprechen. Oder jemand war eingeladen und wurde plötzlich in geistliche Kämpfe verwickelt und hat mit diesen Leuten gebetet. Geistlicher Kampf. Oder du investierst dich in Menschen, damit sie reifer werden, geistliche Nachfolger, reife Christen werden, nächsten Schritt tun. Ich glaube, jeder von uns sollte sich mindestens in eine Person geistlich investieren, sie geistlich begleiten. Ich glaube, das gehört dazu. Das heißt auch, das sage ich jetzt nicht, einfach weil ich Pastor bin, das heißt auch, wie es Paulus gesagt hat, ich stecke meine Kraft in die Kirche. Das sagt Paulus hier. Vor 2 Wochen hat Thomas, war hier auf der Bühne und hat über das X für Kids gesprochen. Und ein Satz ist mir so hängen geblieben. Er hat gesagt, unser Ziel ist es, dass Gott und Kinder Freunde werden. Ganz starker Satz. Unser Ziel ist es, dass Gott und Kinder Freunde werden. Gilt nicht nur für das X für Kids, gilt für uns alle, für jeden Bereich. Jemand hat vor kurzem angefangen, sich mit Singles zu treffen. Er hat gesagt, hey, ich gründe hier in unserer Kirche ein Single-Treffen. 2 andere haben angefangen für ein Treffen mit 20- bis 30-Jährigen. Sagen, hey, wenn die Jugend vorbei ist, wir treffen uns weiterhin für 20- bis 30-Jährige. Andere, die beten für die Kirche. Und ich glaube, das ist eine absolut mächtige Waffe im Kampf gegen die Finsternis. Denn die Finsternis will die Kirche überwinden. Steht auch in der Bibel. Die Finsternis will die Kirche überwinden. Und wenn wir gemeinsam, da können wir nur beten dafür, gemeinsam in diesen Kampf eintreten, dass die dunkle Macht nicht die Kirche überwinden kann. Also wenn wir gemeinsam beten, machen wir einen riesigen Unterschied für diese Kirche. Andere, gerade unsere Senioren, die besuchen oft Alte und Schwache, die gar nicht mehr hier hinkommen können in den Gottesdienst, aber irgendwo in einem Heim sind, im Spital sind. Mega cool, extrem vorbildlich. Die kümmern sich um andere einfach so und gehen weiter mit ihnen auf dem Weg, damit sie noch mehr zu reifen Christen werden. Paulus schreibt hier von Warnen und von Lehren, damit Menschen geistlich reif werden. Das kannst du tun, vielleicht in deiner Lebensgruppe. Andere warnen, ist nicht so einfach. Andere lehren. Oder vielleicht erzählst du unseren Kids wie Thomas von Jesus und lehrst sie. Oder du lehrst unsere Teens, du lehrst unsere Jugendlichen oder unsere Senioren. Oder, jetzt wird es schwierig, oder du überwindest deinen Stolz, damit statt nur unsere Senioren unsere Kirche putzen, putzen wir einmal, zum Beispiel einmal im Monat, unsere Kirche. Hat mich letztens so beschäftigt, also am Samstagabend etwa um 9 Uhr eine fast 80-jährige Frau gesehen habe, wie sie da unten unsere Toiletten putzt, damit sie am Sonntag sauber sind. Und ich habe mich so geschämt für mich und für uns alle. Warum müssen die 80-Jährigen unsere Kirche putzen? Hauptsächlich. Das braucht vielleicht diese Demut von uns. Oder wir verbringen Zeit mit unseren Migranten in der Linde und sagen, ich verstehe nicht alles, was sie sagen, ich verstehe nicht ihre Kultur, aber sie brauchen Jesus. Und ja, das bedeutet Aufwand. Und ja, das kostet ein Stück meiner Zeit. Und ja, das kostet ein Stück meiner Energie. Aber weder Paulus noch Jesus haben irgendwann mal etwas anderes behauptet. Genau das haben sie vorausgesagt. Und ich habe selbst in den letzten Jahrzehnten gelernt, was es heißt, sich in eine Kirche zu investieren. Es bedeutet Tränen, und es bedeutet Kritik, und es bedeutet dauernde Überforderung, und es bedeutet Überstunden, und es bedeutet Versagen. Es kostet, und manchmal ist es ein Leiden. Und wenn ich vor 11 Jahren nicht gewusst hätte, was es alles bedeutet, leitender Pastor zu sein, ich glaube, ich hätte damals abgelehnt, aber ich wusste nicht ganz genau, was es alles heißt. Und ich bin es immer noch gern. Aber es darf etwas kosten. Und Paulus nennt es nicht mal Kosten, er nennt es Leiden. Wenn es dich nichts kostet, bist du dann ein Nachfolger von Jesus? Muss man aber auch sagen, es ist ja so, dass es ganz oft Leiden bedeutet, wenn wir für etwas Größeres leben als für uns selbst. Das ist vielen Entdeckern so gegangen. Das ist vielen Firmengründern so gegangen. Das ist Erfindern so gegangen. Das ist Schriftstellern so ergangen. Sobald du für etwas Größeres lebst als für dich selbst, heißt es oft großer Aufwand. Es heißt oft auch Leiden dafür. Und genau dann passiert etwas, was Paulus hier auch sagt. Er sagt, ich habe gelitten, Vers 24 und 29. Er sagt, Vers 24, und er bekam die Kraft dazu, Vers 29. Kannst du selbst mal nachlesen. Und das, ich weiß, was ich heute predigen, ist harte Kost. Dann geraten wir an Stellen, die sind extrem ermutigend. Und dann geraten wir an Stellen wie heute, die sind wie ein Hammer auf den Kopf. Und vielleicht sagst du, Mann, jetzt bin ich heute in die Kirche gegangen und ich habe so eine Ermutigung gebraucht und jetzt kommt der mit Leiden. Warum? Was ist mit denen los? Das ist der Nachteil, wenn wir durch so einen Brief hindurchgehen. Und es ist der Vorteil, wenn wir durch so einen Brief hindurchgehen. Denn dieses Buch, ich habe jetzt nicht das Buch hier, aber hinten drin ist ja auch die Bibel. Dieses Buch, das ist größer als wir. Und wenn es halt solche Dinge bringt, solche harten Dinge bringt, dann müssen wir uns halt damit beschäftigen. Und als Pastor wollen wir viel lieber über schöne Dinge predigen und über populäre Dinge und ermutigende Dinge, denn damit machst du dir Freunde. Aber du machst dir keine Freunde, wenn du die Leute aufforderst, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und zu leiden. Also ich bin vielleicht heute nicht euer Freund, aber ich glaube, wir haben auf dieser Welt viel zu viel Kuscheltheologie. wo er uns streichelt und uns sagt, ja, Jesus ist so gut und so, was auch stimmt, aber wir hören nicht gerne die anderen Dinge. Wir werden über diese Kuscheltheologie noch in 2 Wochen dann reden, denn das kommt auch vor bei Paulus. Aber werden wir noch ein bisschen konkreter. Hey, und lasst uns eine Kirche sein, die nicht Kuscheltheologie lebt. Lass dieses Buch, das größer ist als wir selbst, das mehr Autorität hat als wir selbst, lass das uns bestimmen und nicht das, was wir hören wollen. Und lass uns Menschen sein in dieser Kirche, die sich immer wieder daran erinnern, dass ich jemand bin, der euch daran erinnert und ihr dürft mich daran erinnern. Ich werde es dann im Moment nicht so gern hören, aber lasst uns gegenseitig daran erinnern, hey, dieses Buch ist größer als wir selbst und wir stellen uns unter die Autorität von diesem Buch. Wir wollen eine Kirche sein, die nicht populäre Theologie macht, sondern wir wollen eine Kirche sein, die unter der Autorität von der Bibel steht. Wir werden das in den nächsten Wochen noch dann stark auch noch fördern in unserer Gemeinde. Ihr werdet das dann sehen. Aber die Frucht davon, das sagt Paulus, wird sein, von diesem Leiden und von diesem Investieren, die Frucht wird sein, geistlich reife Menschen, und es ist eine Frucht für alle Ewigkeit, die nie mehr aufhören wird. Und ich glaube, darum schreibt Paulus an die Kirche in Kolossae: Ich freue mich, wenn ich für euch leiden darf. Und dann bleibt er aber nicht dabei stehen, er geht noch weiter. Er sagt dann in Vers 29, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Bedeutet, wenn ich mich für Menschen einsetze, wenn ich sie lehre, wenn ich sie ermahne, wenn ich ihnen diene, dann wird diese gewaltige Kraft Gottes, dann wird dieser Heilige Geist, die wird in mir wirken und die wird mir helfen und die wird mir auch helfen, durch dieses Leid hindurchzugehen. Denn diese gewaltige Kraft Gottes, die wirkt in mir. Dieser Heilige Geist wirkt dann in mir. Hey Leute, das Schwerste am Kreuz tragen ist, man muss es täglich tun. Wenn der Wecker am Morgen klingelt, dann heißt es, ich stehe auf und sage, Judi hui, ich darf heute das Kreuz auf mich nehmen. Oder Jesus lädt mich ein, mein Kreuz auf mich zu nehmen. Aber das ist die einzige Möglichkeit, wie ich Jesus nachfolgen kann. Und dann sagt Jesus, wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, der wird es retten. Das ist gleich der nächste Satz von dem, jeder nehme sein Kreuz auf sich. Das ist der Anhang. Also nur wenn wir sterben, nur dann finden wir wirkliches Leben. Und wenn wir unser Leben endlich loslassen, finden wir bei Jesus das wahre Leben. Und ich glaube, wer das selbst schon mal erlebt hat oder wer das selbst immer wieder erlebt, ich glaube, ihr wisst, was es bedeutet. Und ich glaube, dann wissen wir, was Jesus hier meint. Und es klingt völlig unlogisch. Aber wenn wir unser Leben aufgeben, dann bekommen wir das Leben, das wir uns eigentlich tief im Herz drin so sehr gewünscht haben. Dann ist es so viel mehr als das, was wir dauernd suchen auf dieser Welt. Es ist tiefer. Darum lass uns Menschen sein, die bereits jetzt dieses neue Zeitalter, dieses kommende Zeitalter jetzt schon leben. Und jetzt schon das, was Jesus sagt, diese Autorität, die uns die Bibel gibt oder über uns steht, lass uns das jetzt schon leben, auch wenn es manchmal viel Aufwand und viel Leid bedeutet. Aber ich glaube, dann finden wir das wahre Leben, weil das ist, wofür Gott uns berufen hat. Dafür hat Jesus uns berufen. Und dann ziehen wir dieses Reich Gottes, dieses kommende Reich, schon jetzt in diese Welt rein. Und die anderen werden das sehen. Und ich glaube, wir werden dort tiefere Zufriedenheit und mehr an Sinn im Leben führen. Lass es uns versuchen, auch wenn es Tränen bedeutet, auch wenn es manchmal schwierig sein wird. Hey, lass uns beten. Gott, es sind schwierige Worte heute Morgen, aber es ist die Wahrheit. Und wir wollen uns unter die Autorität der Bibel stellen und das aufnehmen. Und wir können nur schreien, Gott, hilf uns. Denn wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Wir schaffen es nicht. Aber wir sagen dir, wir wollen diese Nachfolger sein. Wir wollen dieses Kreuz auf uns nehmen. Was es auch immer bedeutet. Ich weiß, dass es hart sein kann. Darum, Gott, hilf uns. Und wenn hier steht, dass diese Kraft von Jesus dann in uns wirkt, dann lass uns das reichlich geschehen. Weg mit deiner ganzen Kraft in uns, damit wir das schaffen. Denn ich schaffe es nicht sonst. Amen.